What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom dritten Tag in Cannes, den Filmfestspielen 2024, den 77. Filmfestspielen. Ich bin wieder Patrick und neben mir ist die klassische Konstellation, die wir so in den letzten Festivals so am Start hatten. Das ist einmal Jakob.
Guten Abend, hallo.
Und einmal Lida.
Hallo.
Ja, und da müssen wir gar nicht groß drum herum reden. Heute soll es insbesondere um Furiosa gehen, der George Miller-Film, das Sequel zu Fury Road von 2015, der hier auch in Cannes lief. Und ja, das war jetzt einfach so das große Spektakel, was sich hier eigentlich schon angekündigt hat im Vorhinein. Es hat ja schon, wie wir im Podcast besprochen hatten, es gab schon Pressevorführungen auch, wo man schon so ein bisschen sehen konnte, wo es hingeht, zumindest was die Kritik so angeht. Und da wollen wir uns jetzt auch einreihen heute. Aber zu guter Erst, wie immer, wie ist der Gemütszustand? Lida, wie geht's dir heute?
Ja, ich bin ganz schön gerädert. Das waren halt zwei fast 3 Stunden lange Filme heute auf meinem Programm und dann auch 2 weitere Filme sozusagen dazwischen und danach gequetscht. Also bin ja, ich sehr groggy.
Sag doch vielleicht mal, welche Filme hast du denn heute gesehen?
Wir also es fing natürlich an mit Furiosa. Dann hatte ich noch The Girl with the Needle. Und dann noch den Megalopolis und außerdem noch The Damned.
Okay, und ja, wenn ihr euch jetzt denkt, Megalopolis, warum redet ihr denn da nicht drüber? Na gut, das müssen wir uns noch ein bisschen aufheben, auch weil Jakob den zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat und da müssen wir vielleicht auch nochmal unsere Akkus voll auftanken für diesen Film. Jakob, wie sah denn dein Tag heute aus?
Ganz kurz noch, ich hatte mir gedacht, dass das vielleicht Megalopolis ein Film wird, über den vielleicht jeder nochmal eine Nacht schläft oder so, aber gut, okay. Mein Tag sah sehr gut aus, also es hat mich sehr gefreut, also der erste Film, den ich heute gesehen habe, war mehr oder weniger The Girl with the Needle, weil der ist ja erst nach 12 gestern fertig geworden.
Ah ja.
Und aber es hat mich sehr gefreut, dass heute Morgen, als ich aus Furiosa rauskam, wirklich die Sonne geschienen hat. Und es hat sich endlich nach Cannes angefühlt, nachdem wir ja die ersten 2 Tage mit Regen und Gräuelwetter mehr oder weniger terrorisiert wurden. Dann habe ich mir Bird von Andrea Arnold angesehen, über den wir, denke ich mal, auch bald reden werden. Und jetzt gerade komme ich aus It Doesn't Matter, ein Alternativprogrammfilm aus Acid, also so klein, so die kleinste Sektion, die man sich vorstellen kann.
Erinnere uns nochmal, wie heißt der Regisseur?
Weil Josh Mont, der James White gedreht hat. Das ist so ein Geheimtipp von 2015, den nicht viele gesehen haben, aber die, die ihn gesehen haben, halten ihn sehr, sehr hoch.
Ja genau, hat damals einige Preise gewonnen, so als Newcomer, hat seitdem aber keine Filme mehr gemacht. Na gut, davon soll jetzt aber nicht weiter erstmal die Rede sein, vielleicht kommen wir im Laufe des Festivals noch darauf zu sprechen. Ja, wir stürzen uns in Furiosa rein und wie gesagt, George Miller ist hier eigentlich auch die letzten 3 Filme jetzt Dauergast gewesen. Er hatte ja nach Fury Road noch diesen 3000 Years of Longing und all diese 3 Filme waren immer out of competition. Also er hat sich diesem Rennen da jetzt nicht gestellt, aber andererseits, er ist 79 Jahre alt, da muss man sich auch nicht mehr in diese Gefilde reinbegeben. Das hatten wir auch bei Scorsese so, der lief ja auch außerhalb der Konkurrenz. Und sag doch mal, was ist eigentlich eure Meinung zu Fury Road? War das ein Film, der euch, also der geht ja so als Meilenstein, haben alle eigentlich schon darüber geredet und mir scheint so, dass der generell einhellig so als Meisterwerk des 21. Jahrhunderts gilt. Aber ja, ist das auch bei euch so? Hat er so einen hohen Stellenwert, Lida?
Nee, das verwundert jetzt vermutlich niemanden aus der Zuhörerschaft. Bei mir hat der nicht so einen hohen Stellenwert. Also Meisterwerk des 21. Jahrhunderts. Selbst wenn ich das jetzt auf den Bereich Kino oder Actionfilm eingrenzen würde, würde ich sagen, nein. Aber es ist definitiv gut gemachte Unterhaltung, an dem ich jetzt nichts auszusetzen hatte. Und der mich tatsächlich, da ich nie ein Fan der Mad Max-Reihe war, positiv überrascht hat, weil ich ihn eben auch durchaus von der Botschaft her und allem ganz okay und zustimmend fand. Also hat mir visuell, darstellerisch und inhaltlich Spaß gemacht. Das reicht auch manchmal völlig, aber Meisterwerk war es für mich jetzt nicht.
Aber ein guter Film und deshalb doch schon Bock auf den gehabt jetzt? Oder
absolut,
wie war das?
Ja. Ich hatte Lust auf Furiosa, auch weil mir eben diese total überdrehten Charaktere einfach Spaß machen. Das ist eine schöne Sache bei George Miller. Wenn er theatralisch ist, dann weiß er das auch und bringt da wirklich so einen abgedrehten Charme rein und dass sich da einer auch nicht so ernst nimmt, tut gut.
Ja, nicht so ernst nimmt. Wir denken alle an Chris Hemsworth besonders, denke ich heute. Jakob, wie ist deine Beziehung zu Fury Road? Und ich weiß nicht, generell Mad Max-Reihe, hast du die alle gesehen?
Ich habe die alle gesehen. Ich finde die mal mehr, mal weniger toll, besonders den zweiten mag ich. Und Fury Road, finde ich, ist ein ganz, ganz großartiger Film damals gewesen. Das ist ein Film, von dem wirklich wahnsinnig viele Filme und vor allem halt Actionfilme so viel lernen können, wie man Action erzählt und wie man durch Action erzählt. Der ganze Film ist eine in sich gegossene Alleinbewegung. Also der ganze Film bewegt sich permanent nach vorne und dann plötzlich wieder zurück und alles, es gibt fast keine Exposition in diesem Film, kein Fettes dabei, sondern alles wird nur durch Aktionen, nur durch Bilder erzählt. Ich finde den ganz, ganz toll und kann von dem nicht genug kriegen und es wäre sehr naiv gewesen, ich habe es nicht gemacht, jetzt so ein zweites Fury Road bei Furiosa zu erwarten, glaube ich. Aber ich habe mir gedacht, wenn der Film auch nur ein Viertel so gut wird, dann hat er sich gelohnt.
Ja, also ich habe den sehr gut in Erinnerung, habe den aber jetzt nicht, wie du zum Beispiel nochmal im Vorhinein gesehen. Hätte den schon gern nochmal abgeklopft, wie der mir heute zusagen würde oder eben nicht. Aber interessant, dass du gerade den zweiten Teil angesprochen hast, weil das ist jetzt seit dem zweiten Teil das erste Mal, dass er wieder dass George Miller zurückkehrt in seine Heimat dafür, um den dort zu drehen, in New South Wales, in Broken Hills in Australien. Da wollte er auch schon Fury Road drehen, aber da gab es damals diese riesigen Regengüsse, die haben das einfach verhindert und deswegen mussten sie relativ spontan nach Namibia gehen zum Dreh. Und ja, über diese ganze Geschichte wurde auch schon relativ viel gesprochen und der zweite Teil war auch damals, glaube ich, interessant. Die haben dann so, die mussten es erstmal so aushandeln mit den Leuten vor Ort, also besonders bestimmte so die Arbeiter dort, Gewerkschaften, weil die sind dann teilweise in so alte Bergwerke und Goldminen und so weiter gegangen und haben dort gefilmt. Und was wollte ich dazu noch sagen? Ja, vielleicht noch ein Aspekt, den ich jetzt gar nicht so wahrgenommen habe in der Berichterstattung, aber das ist ja eigentlich angelegt als der zweite Teil einer neuen Trilogie. Also eigentlich steht da ja noch ein dritter ins Haus. Ich weiß nicht, ob er gerade wirklich noch konkret an dem gearbeitet hat, aber er hat diese Filme, also Fury Road und jetzt Furiosa, er hatte in den 2000ern konzipiert, er hat da die Drehbücher geschrieben und da gab es eben auch einen dritten Teil und der heißt The Wasteland. Muss man absehen, ob der gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwas gehört habt.
Nichts gehört.
Ja, na gut, das nur so ein bisschen als Einordnung. Ja, George Miller, 79 Jahre alt, kann er es noch? Lida, was denkst du?
Es war nicht ganz so rund und geschliffen wie Fury Road. Es wirkte so ein bisschen wie so ein The Making of Furiosa, also Making of diese Figur, die sie da spielt im Film, hat aber trotzdem noch genug abgedrehte Szenen und Action.
Wer spielt sie?
Anne Taylor-Joy diesmal. Und die macht das auch sehr gut. Also Charlize Theron hat ja eine wirklich grandiose Performance damals hingelegt und ist sicher nicht leicht, dann eine Figur, die so stark geprägt ist, durch einen Darsteller oder eine Darstellerin dann zu übernehmen. Aber das war hier definitiv eine gute Entscheidung, die auch für mich voll funktioniert hat. Dann sollte man noch anmerken, die Figuren tragen ja auch alle sehr viel Maske, Make-up, also sind sehr durch so groteske Kostüme definiert, dass, glaube ich, Gesichtsähnlichkeit nicht so ein massiver Faktor ist. Und das funktioniert wirklich. Sie ist eine tolle Schauspielerin, Anna Taylor-Joy, und sie gibt dieser Figur sehr viel Energie.
Ja, wir haben ja eigentlich eine Origin-Story, ne? Wir gehen zurück und erfahren, wie Furiosa wird. Wie hat das für dich funktioniert, Jakob?
Ja, ich wollte natürlich schon immer erfahren, wie hat sie denn jetzt ihren Arm verloren? Hat uns das nicht auf der Zunge gebrannt, nachdem wir Fury Road gesehen haben? Nee, ich muss sagen, mir hat sich der Sinn dieses Films nicht so ganz erschlossen, weil, zumindest im Vorhinein, weil ich mich gefragt habe, die Figur wurde halt visuell perfekt durch Fury Road erzählt. Ich brauchte eigentlich keine Vorgeschichte. Trotzdem habe ich dann George Miller vertraut und habe mich dann auch auf den Film gefreut. Und ich muss sagen, der Film ist ganz anders geworden als Fury Road oder zumindest zum Teil anders. Während Fury Road halt so ein kompaktes Ganzes war, ist dieser Film viel ausufernder, viel epischer. Wir erfahren, wir beginnen in Furiosas Kindheit, wie sie ihren Eltern gestohlen wird und ihrer Mutter aus The Greenlands wird sie entführt von Dementus, ganz grandios gespielt von Chris Hemsworth, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Und dann ist es so, dass Anya Taylor-Joy ganz kurz ist auch wirklich sehr, 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 sehr gut besetzt. Man fragt sich dann aber eine Weile, ja, wann kommt sie denn jetzt endlich? Oder wohl eher, wann geht's denn hier jetzt endlich um Furiosa? Weil nur so eine Stunde oder so lässt der Film sich ja dann doch ganz schön Zeit, um gefühlt nur diese Welt und diese Handlung zu etablieren. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, brauchen wir das nach jetzt im 5. Film in einem Franchise, sollten wir diese Welt doch langsam kennen? Und wir sind doch auch mit der Figur, die als ein Prequel ist, vertraut. Also deswegen, die Titelheldin kam für mich in der ersten Stunde so ein bisschen zu knapp und da hat der Film dann hart für mich gestruggelt, aber er fing sich dann wieder.
Ja, für mich war das alles noch ein bisschen schwieriger, denke ich. Also ich hatte von Beginn an ein Problem, mich auf den visuellen Ansatz einzulassen, den George Miller hier hat. Also es ist wirklich, es sieht super digital aus und wenn ihr mich gehört habt in der Vergangenheit, ihr wisst, das muss schon irgendwie, das muss sich einfügen in das Gesamtgebilde, damit das für mich funktioniert. Und ich hatte, und das ist auch vielleicht inzwischen schon so eine Plattitüde, aber es sieht halt wirklich aus wie ein Videospiel, durchweg eigentlich. Es gibt auch ganz viele so CGI-Kamerafahrten und so weiter. Also da merkt man, da sind gar keine teilweise richtigen Kameras mehr am Start. Es gibt einfach bestimmte Abläufe. Dann ist ich hatte das Gefühl, dass die Framerate teilweise einfach erhöht war und teilweise auch so im Zeitraffer, aber nicht über einen langen Zeitraum hinweg, sondern einfach um eine Szene nochmal, um der Szene nochmal mehr Dynamik zu geben. Und das waren alles Dinge, mit denen ich große Probleme hatte. Ich habe mich ein bisschen an diese, kennt ihr diese Videospiele, Just Cause?
Von gehört.
Ja, ich bin kein großer Videospieler, aber ich weiß, dass das so ein Videospiel ist.
Kein Gamer.
Ja, ich bin kein Gamer, aber ich weiß, dass ich das irgendwann mal gespielt habe, so ein, zwei Stunden oder so. Und da ging es darum, dass man so ganz viele Dinge zerstört und ganz im ganz großen Wert einfach Dinge und Landschaften zerstört und so weiter. Und den Eindruck hatte ich immer so ein bisschen. Der Film, wie er schon anfängt, in so einem Dschungel, wir sehen da die ganz junge Furiosa, das Kind, sie pflückt da so ein Pfirsich und ich glaube noch nicht mal, dass da ein Pfirsich ist und da sind irgendwelche Bienen und so weiter. Ist ein Apfel, meinst du, Lieder? Okay, ist ein Apfel, ja. Aber ja, dann schwirren da irgendwelche Bienen rum, die sind auch alles CGI und ich glaube einfach, ich bin manchmal gar nicht sicher, ob da irgendein Ort überhaupt existiert in diesem Film. Ich weiß nicht, war das was euch...
Ja, gerade in diesem ersten Shot, muss ich sagen, hatte ich Spoiler vorweg fürs Ende vom Festival, dezente George Lucas-Vibes, der ja dafür bekannt ist, nur vom Greenscreen oder Bluescreen zu drehen. Aber ich würde sagen, dieser Shot war jetzt mehr so, oder diverse Shots waren für mich eher Ausnahmen. Ich finde auch, dass dieser Film sich ein bisschen zu glatt anfühlt und nicht dreckig, nicht rotzig genug ist, um wirklich diesen Asphalt der Straße, auf dem die Reifen umherquietschen, einzufangen. Trotzdem aber fand ich ihn dann immer noch extrem bildgewaltig, gerade eben, weil er ein wunderschönes Color Grading hatte in meinen Augen.
Ja, zum Thema so Staub und Dreck und so weiter, da gibt es ja auch die Anekdote, dass sich Charlize Theron in Fury Road immer vor den Szenen jeweils. Also sie wurde sowieso gelobt, im Gegensatz zu Tom Hardy, der ja eher so ein Draufgänger, so eine Draufgänger-Attitüde hatte und eher unprofessionell war, war sie offenbar immer super gut vorbereitet und sie hat sich offenbar vor den Szenen erstmal so im Dreck gewühlt und so weiter, um das auch auf dem Körper irgendwie zu zeigen, wie angeschlagen sie ist und so weiter. Aber diese Digitalität, Lida, hat die dich auch gestört? Wie kamst du damit zurecht?
Es ging, ich will jetzt nicht zu viel von dem anderen Film Megalopolis vorwegnehmen, bevor wir dann ausführlich darüber sprechen, aber das war in vielerlei Hinsicht nur die Softcore-Version von der Digitalität, die dann Megalopolis hatte. Ein bisschen mehr Authentizität oder Echtheit, einfach wie in diesen alten Filmen, die sind eben wirklich auf der Straße großteils gedreht und das ist ein Riesenunterschied, ob man diese Sets wirklich baut oder ob sie nur computergeneriert sind. Und auch viele Todesszenen wirken dann halt etwas lahmer dadurch, dass man doch sehr deutlich sieht, da ist jetzt niemand gestorben und ist dann auch oft sehr, sehr unbrutal ist. Obwohl eigentlich mega viel kaputt gemacht wird, ist es irgendwann nur so eine Tom und Jerry-mäßige Spielgewalt, die keine echte organische Wirkung hat.
Ja, ich glaube, was mich so gestört hat, ist, was Jakob auch schon gesagt hat, also die ersten, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die ersten 90 Minuten waren für mich, also der Film ist ja relativ lang, ne? Da kann man schon mal sagen, die ersten 90 Minuten waren für mich echt schwer erträglich. Weil der Film versucht, eine Geschichte zu erzählen und ja, du hast schon gesagt, Lida, Miller ist sich bewusst, dass er eine unsinnige Geschichte erzählt und da irgendwelche soapigen Dialoge hat und so weiter, aber ich bin ja schon der Meinung, auch wenn man sich das eingesteht, hilft es auch nicht immer dabei weiter, den Film irgendwie zu betrachten und darin irgendwie was finden zu können, weil mich hat das einfach sehr abgestoßen. Ich habe nicht verstanden, in Fury Road, da sind wir halt mit der ersten Szene in einer Actionsequenz drin und es gibt eine Dynamik und das ist ja auch das Element, was diese Filme so abhebt und so besonders macht. Und hier, ja, es gibt dann teilweise irgendwelche, also schon wie der Film anfängt, ne? Es gibt irgendwelche News, die man so hört, Währungscrash und Pandemie und so weiter. Also wir werden so kurz damit vertraut gemacht, ja, es ist mal wieder so eine postapokalyptische Welt und alles liegt im Argen, es gibt so eine Krise. Später wird noch versucht, es fast in so einen welthistorischen Kontext einzubetten. Also ja, früher gab es die Ölkrisen, Ölkriege, dann gab es die Wasserkriege und jetzt gibt es eben das, was noch übrig bleibt in diesem Wasteland. Und ich habe das Gefühl, immer wenn der Film versucht hat, so eine Geschichte zu erzählen, dann hat er mich regelrecht abgestoßen.
Naja, also ich würde sagen, das ist halt einfach Pathos, mit dem sich der Film dann auflädt. Und ich sehe da irgendwie jetzt per se nicht das Problem da dran, aber dieses Welthistorische, was der Film ja auch haben will, zieht sich ja auch durch die Ikonografie. Also wir haben am Anfang eine klare Anspielung auf die Kreuzigung von Jesus Christus. Dann später kommt eine Szene, wo das trojanische Pferd imitiert wird, also in der eigenen Mad Max-Variante halt. Ja. Und ich finde schon, dass George Miller hier definitiv eine Vision hat und er ist sich bewusst, dass es eine Vision ist, die sehr albern ist und so ein bisschen was davon hat, wenn man jetzt als Kind mit Lego oder mit Playmobil spielt und demnach überzieht er es halt total und ich finde das ehrlich gesagt total charmant und sympathisch, wenn ich ehrlich bin.
Aber findet ihr nicht, dass dafür so ein bisschen die Gags gefehlt haben? Also ich kann mich jetzt nicht an so viele Lacher erinnern in diesem Film. Also dieses Augenzwinkern, das hätte mir dann...
Ernsthaft? Also ich bin für jeden in den Zeiten von Marvel und so alles, bin ich für jeden Blockbuster dankbar, der sich so richtig ernst nimmt, ehrlich gesagt. Aber das ist scheinbar ein Geschmacksunterschied.
Ich fand auch, dass viele Gags jetzt nicht so Schenkelklopfer-Lacher waren, wo man so haha, sondern einfach ein bisschen, dezent ist jetzt vielleicht bei George Miller das falsche Wort, aber die mehr so im Hintergrund waren. Zum Beispiel einfach schon mal die Namen, dass da einer Dementus heißt und dann noch so ein von drei Motorradrössern gezogenen Streitwagen fährt. Und das war halt auch eine lustige Parallele zu Megalopolis. Das ist der zweite Film heute an einem Tag war, der so antike Anspielungen und Analogien benutzt hatte. Dann haben wir da den Octoboss, das ist auch noch einer, so ein Anführer einer anderen Biker-Horde, der einen Fallschirm hat mit oktopusartigen Fangarmen. Das sind alles solche Sachen, die ich sehr amüsant fand, ohne dass ich jetzt so den Reiz hatte, laut loszulachen. Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einigen im Publikum ähnlich ging.
Ja, also da muss ich zustimmen. Also da muss ich sagen, das hat Fury Road in dem Sinne, wie jetzt das, der Ton des Films ausbalanciert wird, viel simpler und viel besser gemacht. Es gibt ja diesen Shot, der ja wirklich ikonisch gemacht ist, wo man Tom Hulkenberg aka Junkie XL sieht, wie er mit dieser Gitarre auf dem Ding fährt, wo das Feuer rausgesprüht wird und wo ich glaube, wo jeder, der diesen Film das erste Mal sieht, irgendwie drauf reagiert.
Das hat damals für mich sehr gut funktioniert, aber ich habe hier das Gefühl gehabt, okay, die haben sich an solchen Szenen orientiert und die versucht jetzt ad absurdum immer weiter zu führen und immer weiter zu spinnen, und ich habe das Gefühl, das sind dann eher Kopien von Kopien von Kopien geworden.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Also scheinbar gibt es doch so eine Art Limit, selbst in der Postapokalypse. Ich würde aber trotzdem sagen, in Sachen Action-Choreografie und wie das Bild also wie sie im Bild ausbalanciert werden, wie die Action performt wird, ist das schon so ein Film, an dem sich zumindest dieses Jahr das Action-Kino irgendwie messen muss. Und es ist auch ein Film, der visuell halt in meinen Augen wahnsinnig gut erzählt. Also, um mal bei Wüstenfilmen zu bleiben, ich würde das Kino von George Miller sehr gerne so jemandem wie Denis Villeneuve um die Ohren hauen, dass man auch durch Bilder erzählen kann und kein bebildertes Hörspiel machen muss.
Und wie fandet ihr da so das Pacing? Weil das dauert ja schon eine Weile, bis wir dann bei diesen doch fulminanten Action-Szenen landen.
Ja, der Film holpert am Ende so ein bisschen vor sich hin, und während du hattest es, glaube ich, schon gesagt, Ronny, es war Jakob, dass es in Fury Road eine straighte Vor- und wieder Zurück-Story war, ist es hier so am Anfang ein bisschen hin und her und man weiß nicht wohin, bis der Film dann irgendwann merkt, okay, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Oder besser gesagt, die Drehbuchautoren kriegen das dann auf die Reihe, aber dann funktioniert es auch ganz ordentlich. Und dieses Zerrissene, denke ich, soll vielleicht auch ein bisschen so in diesem fiktiven historischen Rahmen der Geschichte spiegeln, dass das eben noch die Zeit ist, in der sich bestimmte Stützpunkte oder Festungen und Anführerfiguren in diesem Wasteland erst etablieren. Also dass noch so ein großer Kampf einfach zwischen verschiedenen Warlords da ist und noch keiner die Macht hat, die dann später da ist, wo es nur noch ganz klar gefahrene Straßen im doppelten Sinne gibt.
Ja, also ich kann nur für mich sagen, für mich war so die Hälfte des vierten Akts, also der Film ist in fünf Akte strukturiert, und ich würde sagen, die erste Hälfte des vierten Akts, die fand ich sehr, sehr sehenswert, und den Rest des Films, der war für mich eher zu vergessen, muss ich sagen. Also auch, ich glaube, da waren viele Dinge, die waren irgendwie lustig gemeint, aber ich konnte da einfach nur die Augen verdrehen. Also irgendwie wird zu einem Zeitpunkt mal so eine Human Blood Sausage gegessen und hatte ich mir so, oh, oder sie wird später, also die Furiosa, so am Ende des vierten Akts wird sie der fünfte apokalyptische Reiter genannt, und da dachte ich, oh, ich konnte damit nicht so viel anfangen, ich fand das eher zum Augenverdrehen, aber freut mich, wenn ihr damit ein bisschen mehr anfangen konntet. Gibt es noch Dinge, die wir dazu sagen sollten?
Eine kleine Sache ist mir etwas so uneben aufgefallen, und vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst, weil ich die letzten, glaube ich, also ich konnte nicht abwarten, weil ich zum nächsten Film musste, ob es noch eine Post-Credit-Szene oder dergleichen gibt. Aber mir hat ein Charakter gefehlt, dessen Darsteller leider verstorben ist, nämlich Corpus Colossus, der dritte Sohn von Immortan Joe, taucht im Gegensatz zu Immortan Joes jüngeren Söhnen Scrotus und Rictus Erectus nicht auf. Und zumindest irgendeinen Bezug oder so, warum der jetzt einfach nicht da ist, obwohl er als einziger Sohn den ersten Teil überlebt, das wäre ganz nice gewesen.
Oh, das finde ich interessant, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie da Figuren zu hinterfragen. Aber natürlich, wenn man in dem Ding drin ist, dann muss man das ja eigentlich schon hinterfragen. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine...
Ich wusste das gar nicht. Das ist eine sehr interessante Randnotiz, definitiv.
Ja, was ich noch einschieben wollte hier, also ich fand auch manchmal, wenn es nicht um die Figuren geht, die eben hier im Zentrum stehen und die vielleicht auch Dialoge mal haben, übrigens, das war so ein kleines Thema, Anya Taylor-Joy hat nur 30 Lines in dem ganzen Film. Also, aber das sind ja auch Filme, die nicht davon leben, dass geredet wird. Aber jedenfalls, wenn es da nicht zentrale Charaktere gibt, dann hatte ich auch oft das Gefühl, die verhalten sich wie CPUs oder so. Also es gibt so eine Szene, da fährt das Auto so eine steile Sanddüne hoch und dann im Schlepptau kommen so ein paar Motorradfahrer und die Leute, die im Auto sind, das sind eben die unsere zentraleren Personen, aber die Motorradfahrer, die können nicht den ersten vorne abwarten und sehen, dass die mit dem Motorrad eben nicht hochkommen, sondern nein, sie scheitern alle an dieser Sanddüne und fallen alle so herunter. Und ich hatte das Gefühl, das war ganz oft so, dass die Plebs sozusagen, also die Leute im Hintergrund, die werden dann einfach so ausrangiert, weil die einfach nur computergeneriert sind oder halt, den Raum füllen müssen. Ja, so schien mir das.
Fand ich, war halt immer wie die Lemminge, ja, so dass alle rennen halt und ab in den Abgrund, und dann merkt man irgendwann, ist doch nicht so gut die Idee.
Ich glaube aber, das soll relativ bewusst so sein, dass quasi die menschliche Rasse so degeneriert ist inzwischen, dass sie so eine Form von Schwarmintelligenz angenommen haben. Ich glaube, ich bin dem Film mal wohlgesonnen und sage, ich glaube, das ist zum Teil intendiert.
Ja, gut, soweit. Übrigens auch noch eine andere Parallele, Lida. Du hast ja schon Parallelen gezogen zu Megalopolis. Hier geht es dann auch noch so im Hintergrund immer darum, dass es ja die Natur gibt und die Natur ist unsere Hoffnung. Ja, wenn wir diesen Samenkorn noch pflanzen, dann können wir vielleicht unsere Zivilisation erhalten. Und am Ende nur für Leute, wenn das interessant ist, dass man das immer erwähnt hat, es geht am Ende schon auch um Rache und wie Rache unsere Sicht so ein bisschen verzerrt und uns vielleicht auch in so eine, in die Blindheit führt eigentlich, also ohne zu viel vorwegzunehmen, ja. Ja, und das war also Furiosa, läuft ja nächste Woche oder so schon im Kino, also den könnt ihr bald alle nachholen. Ansonsten, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, über welchen Film, denkt ihr denn, sollten wir noch reden? Also, Lida, du hattest vorgeschlagen, das Mädchen mit der Nadel, oder? Wollten wir darüber reden?
Man kann vielleicht, oder ich oder ihr, wie wir was machen wollen, ein paar Worte dazu sagen, weil der Film für mich ganz interessant war, nicht nur auf visueller Ebene, es ist ein schwarz-weiß gemacht, wirkt wie ein Genrefilm oder kann man vielleicht auch in vielerlei Hinsicht als Genrefilm bezeichnen, was für mich ja mal schon ein Pluspunkt ist, weil er diese Horrorstilistik adaptiert für eine Geschichte, die im Stockholm etwa kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, also die Handlung beginnt etwa 1913, 14, Ende 1920 angesiedelt ist und sich mit einem Mordfall beschäftigt, der mir persönlich gut bekannt war. Ich denke, viele sind vielleicht in den Film gegangen und wussten nicht wirklich, was jetzt hier das große Reveal ist, worum es eigentlich geht. Aber
dazu zähle ich mich definitiv.
Genau, es geht um eine sogenannte Baby-Farmerin. Wenn ihr jetzt fragt, was ist denn Baby-Farming? Es ist so moralisch zweifelhaft, wie es klingt. Das waren Frauen, in allermeisten Fällen waren es einfach de facto Frauen, die gegen eine Bezahlung die unehelichen, ungewollten Kinder anderer Frauen angenommen haben, dann die in so einer Art selbstgeführtem Kinderheim gehalten haben, bis sie dann mit der Aussicht auf eben Adoption an andere Familien vermittelt wurden, also quasi Babyvermittlungsstätten. Aber in den Realfällen gab es eben meistens zwei Möglichkeiten, nämlich entweder, dass es wirklich einfach nur eine minimal physische Versorgung war und viele Kinder schon an Krankheiten und Unterversorgung gestorben sind, oder dass manche dieser Frauen eben die Babys systematisch ermordet haben und die Gebühr kassiert haben. Und dann gesagt haben, sind zu einer guten Familie gekommen, ich bin halt so erfolgreich und das Baby war dann weg und niemand hat so ein unehrliches Kind vermisst.
Ja, der Film, also wir sollten vielleicht anfügen, ist von Magnus von Horn, ist jetzt kein Household Name hier in Cannes, würde ich sagen. War auch so einer der weniger beachteten Titel auf jeden Fall im Wettbewerb. Zweiter Film, glaube ich, der hier anlief. Wie hieß der erste Film, der hier gezeigt wurde, noch gleich?
Im Wild Wettbewerb? Diamond.
Ja, Wild Diamond, genau. Ja, also das war der zweite Wettbewerbsfilm, den wir gesehen haben. Und ich finde, er fängt ganz gut an eigentlich. Also der hat eine gute Schnittdynamik besonders. Er hat interessante Shots, die er so aneinanderreiht zu Beginn. Und auch von der Konstellation her eine sehr interessante Figur mit der Hauptperson, die eben eigentlich verheiratet ist, aber der Mann ist schon eine ganze Zeit weg, während des Krieges wahrscheinlich.
Genau, er ist im Krieg und wir erfahren dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, warum er auf keinen ihrer Briefe sich gemeldet hat. Sie geht davon aus, dass er tot sei.
Genau, und wir somit vielleicht auch. Und sie bandelt dann mit dem örtlichen Textilgroßsteller an, also der Chef der Firma sozusagen. Und damit erweckt werden auch Hoffnungen auf sozialen und ökonomischen Aufstieg. Und die Figur ist da schon sehr, wie wir später sehen, auch eigensinnig und egoistisch und auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und ich finde, das so als Ausgangskonstellation ist schon eine interessante Prämisse. Aber Jakob, wie hat er dir denn so zugesagt?
Ich habe heute kurz mit jemandem über den Film geplauscht und der hat gemeint, die einzigen, die den Film mögen, mit denen er redet, sind aus Polen. Und das sind seine polnischen Freunde. Und ich weiß nicht warum, aber ich konnte mich so ein bisschen damit identifizieren, dass der Film ist ja aus Dänemark, aber der hatte so ein bisschen was von so eine Ästhetik, die man aus polnischen Filmen kennt, vielleicht aber auch nur, weil ich so ein bisschen an diesen Film über Olga Hepnarowa, das ist ja auch so eine Massenmörderin, die hatte auch einen Film und der Film hatte auch genau dasselbe Schwarz-Weiß und ansonsten musste ich auch sehr an zum Beispiel so jemanden wie Pavel Pawlikowski denken mit Ida und so, also dieses chromähnliche Schwarz-Weiß, das immer, die Bilder sind immer relativ zentriert. Interessant sind die Bilder für mich aber eher, wenn Bewegung da drin entsteht, also es gibt am Anfang so einen unter dem Bodenshot, wo jemand eine Fabrik langläuft und wir so ein Fabrikgelände langläuft und wir sehen nur die Füße. Das fand ich sehr, sehr gut aus. Ja, das war halt, es ist schwer über sowas zu reden, weil ich das Gefühl habe, wir sind gegenüber von solchen Serienmörder-Stories durch diesen nicht enden wollenden True-Crime-Hype so ein bisschen super abgestumpft und ich habe das Gefühl, dass viele Filme sich bewusst jetzt historische Stoffe suchen, halt als so eine Art signifikant für noch mehr Bedeutung dazu. So, es ist in der Historie irgendwie, beziehungsweise es muss irgendwas über die menschliche Natur aussagen. Ich fand diesen Film sehr löblich, aber ich muss sagen, ich habe mich am Ende so ein bisschen gefragt, was er mir denn jetzt genau sagen möchte. Für mich kam so ein bisschen das Ausloten von so einem Psychogramm ein bisschen zu, was der Film ja in meinen Augen versucht, so ein bisschen zu kurz. Also es, im Zentrum steht eine Beziehung zwischen zwei Frauen und also zwischen, ich glaube, ich verrate lieber nicht zu viel. Und der Film hatte ich das Gefühl, interessiert sich nicht wirklich für diese Beziehung oder wir können nicht wirklich nachvollziehen, was beide Frauen zueinander zieht. Und ich finde, das ist so eine Art blinder Fleck in dem Film, die in ihm klafft. Aber ich schätze trotzdem die Ambition. Also es ist ein Film, den ich definitiv auf visueller Ebene schätzen kann, denke ich.
Und bei dir, Lida?
Ja, du hast sicher recht mit diesen beiden Hauptfiguren. Und es ist wohl so, dass da in der Realität, was eigentlich eine Figur war, in zwei verschiedene Figuren aufgespalten wurde. Was einerseits dem Film natürlich mehr dramaturgische Möglichkeiten, mehr Dynamik gibt, andererseits aber auch eben die Ambivalenz der Figuren reduziert. Und ich sehe den größten Schwachpunkt dieses Films auch darin, dass er eben eine essentielle Botschaft oder das Ansprechen einer auf der Hand, für mich zumindest auf der Hand liegenden zeitaktuellen Thematik, nämlich Geburtenkontrolle und Familienplanung, völlig verfilmt, weil das uns ja diese Geschichte, und es ist ja nicht die einzige, sondern eine solche Geschichte von vielen, wie sie sich damals abgespielt hat, zeigt, wohin ein äußerlicher Moralismus, dass wir so sagen, keine Kinder außerhalb der Ehe, Abtreibung oder Schwangerschaftskontrolle gibt es nicht oder ist verboten, kriminalisiert, wohin das führt, nämlich in moralische Abgründe, weil natürlich die Leute verzweifelt sind, gerade die aus der Unterschicht, wo gar nicht mehr denn die Frage ist, möchte man noch ein Kind, sondern man kann es sich irgendwann gar nicht mehr leisten oder die Leute denn 3, 4, 5 Kinder haben und eins oder zwei nur überleben, weil die Bedingungen einfach so schlecht sind und die Kinder in furchtbaren Kinderverwahrungsheimen geparkt werden. Also dass es dadurch ein schreckliches soziales Elend entsteht. Aber trotzdem das Ganze immer im Namen von moral- und patriarchalisch-christlichen gutbürgerlichen Werten gemacht wird. Aber diese Botschaft verfehlt der Film eben. Er drückt sich darum herum und versteckt sich dann eben auch immer ein bisschen hinter der Horroroptik, obwohl mir die Horroroptik sehr gut gefallen hat. Mich erinnert der Film so ein bisschen visuell an Der Elefantenmensch, aber während Der Elefantenmensch, dieser alte David Lynch-Film, eben wirklich richtig stark auch in seiner Botschaft war, scheitert der Film hier einfach durch eine gewisse Flachheit.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich einen Film jetzt so konkret nach einer Botschaft suchen würde. Also ich glaube, das finde ich eher immer uninteressant, weil dann wird es ja irgendwie eindeutig und ich suche immer eigentlich eine Mehrdeutigkeit in Szenen. Aber ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, dass mir die Figuren dann, wie auch die Optik, die hat ja gar keine Tiefenschärfe, ne? Das sind wahrscheinlich so sphärische Linsen oder so, deshalb alles ist gleich scharf und dadurch auch flach. Und so habe ich teilweise auch so ein bisschen die Figuren gesehen. Ich fand es immer interessant, wenn es so in die sozioökonomischen Gefilde geht und wie auch unsere Protagonistin da geschildert wird. Also eine ganz frühe Szene ist ja da auch einfach, wie sie auf dem Pott sitzt, ne? Und dann gibt es einen schönen Transitioning-Shot zur nächsten Szene. Also und sie muss dann eben das Haus verlassen, ist eigentlich obdachlos, findet dann eben nur durch weibliche Solidarität eigentlich ein neues Zimmer, aber das ist auch alles super prekär, so dass da regnet's rein und so weiter. Und diese ganzen Sachen, wo es auch so ein bisschen vielleicht um den Zeitgeist geht, die haben mich dann schon mehr interessiert, weil ich würde zustimmen, die Figuren selbst haben schon ein bisschen an Charakter vermissen lassen. Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen? Was steht uns denn? Also ich denke, morgen müssen wir auf vielleicht, also wenn du sagst, Jakob, okay, ich möchte noch eine Nacht schlafen über Megalopolis, dann können wir den auch bei der übernächsten Folge machen.
Aber nee, also ich wäre dann sofort bereit, glaube ich.
Okay, steht in den Startlöchern. Also ja, auf jeden Fall, über den können wir morgen reden. Was steht denn noch auf dem Plan? Was können wir noch ankündigen?
Ich hoffe auf ein paar Interviews, von denen sich wünschenswerterweise, ich möchte jetzt nichts versprechen, was am Ende nicht kommt, aber eins mit Riti Pan, den ich schon auf der Berlinale auf dem Blick hatte, manifestiert. Das wäre sehr interessant. Wenn es klappt, könnt ihr es natürlich auf Movie Break hören. Ansonsten, letztes Mal habe ich gesagt, ich freue mich auf Genrefilme, tue ich immer noch, aber es stehen hier auch einige tolle oder gut aussehende Animationsfilme noch in der Pipeline. Auch im Wettbewerb haben wir The Most Precious of All Cargos, der sehr schön und sehr spannend vom Thema her aussieht. Es geht um ein Kind, das von Pflegeeltern aufgelesen wird während der Zeit des Holocaust. Also die jüdischen Eltern werfen das Baby, um ihm irgendeine Überlebenschance zu geben, aus dem Zug, der sie ins Lager transportiert, und ein kinderloses Holzfällerpaar hebt dieses Kind auf. Das ist die Geschichte, die wir dann sehen. Und Flow, da geht es um Tiere, viel mehr weiß ich auch nicht. Und ein Puppentrickfilm, Angelo and the Forest of Wonders, sieht auch sehr fantastisch und spannend von den Bildern her aus. Man weiß kaum etwas über manche Filme, die hier laufen. Insofern ist alles möglich, aber auf jeden Fall bin ich neugierig.
Ja, mir geht es auch immer so, dass ich während des Festivals noch überrascht bin, dass ein Film von einem Regisseur, von einer Regisseurin läuft, die ich kenne, aber von denen ich gar nicht wusste, dass hier ein neuer Film von denen läuft. Also ich habe vorhin erst durch den Film Common Podcast gehört, dass der Regisseur von Ma Vie Comme Courgette, also My Life is Zucchini, hat den neuen Film hier, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm einfach. Also ja, vielleicht werde ich versuchen, den noch irgendwie einzuquetschen. Und ja, ich glaube, morgen steht ja auch schon, wie heißt der Grieche noch gleich?
Yorgos Lanthimos.
Ja, Yorgos Lanthimos, neuer Film an. Ich weiß nicht, ob wir das dann hinkriegen, aber ja, in den nächsten Tagen wird dazu unsere Review auf jeden Fall auch noch eintrudeln. Gibt's noch was, worauf du dich morgen am meisten freust, Jakob?
Ja, also ich bin gespannt auf, was Kinds of Kindness uns dann bringen wird. Ich bin sehr gespannt auf Soy Changs Twilight of the Warrior Walled In, der jetzt gerade in diesem Moment seine Midnight-Weltpremiere feiert. Das sieht nach sehr spaßiger Action aus und ja, ist ganz nett, wenn man, wie gesagt, sich mal hier so ein bisschen das Hirn rausballern kann in all diesem ganzen Anspruch. Und ja, ansonsten halt Paul Schrader hätte ich noch Lust drauf.
Ja, klar. Klar.
Das ist ja auch morgen.
Okay, ich glaube, damit haben wir es dann soweit und wir hören uns bald wieder und danke euch beiden.
Gerne, gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.